Listen.
Es ist halt generell so, dass die Heilung von bestehenden Strukturen gegenüber ja, also dem Aufbau von was Neuem immer so ein bisschen priorisiert wird vom Körper. Ne? Und wir haben halt eben auch nur ja, gewisse Kapazitäten, die wir halt da auch dann rein investieren können. Und wenn halt der Recovery-Prozess enorm lange dauert und einfach viele Strapazen mit sich bringt, dann werden natürlich sehr, sehr viele Kapazitäten oder Ressourcen da erstmal reingesteckt. Und dann bleibt halt erstmal nicht mehr so viel für den Adaptionsprozess.
Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung, wie immer. Und diesmal auf der anderen Seite, ich glaube in Köln, oder?
Oh, ja, ich komme aus Köln, genau.
Köln, genau. Ist der Luis Friedlingsdorf am Start. Sollte Luis jemand noch nicht bekannt sein. Luis ist, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, du bist ja Natural Bodybuilder. Ja. Aktuell quasi noch Physikathlet in Transferperiode sozusagen zum Natural Bodybuilder. Luis ist auch Coach und auch Podcaster. Und eigentlich würden wir in ein paar Tagen quasi zusammenkommen, um in London wieder das Revive-Seminar irgendwie zu zelebrieren. Das wird nicht stattfinden, deswegen nehmen wir jetzt mal eine Podcast-Episode endlich mal zusammen auf, auch auf meiner Podcast-Seite. Und ja, Luis. Ein warmes Willkommen meinerseits. Ja. Cool, dass du am Start bist, dass du hier bist. Habe ich irgendwas vergessen, was dich noch ausmacht so?
Hey, nee, ich glaube, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, Natural Bodybuilder, mein letzten Wettkampf, genau, der war noch in der Men's Physik-Klasse. Jetzt bin ich gerade, ne, wie du schon gesagt hast, so in der Transition zur Bodybuilding-Klasse. Und da will ich dann auch ja in den kommenden Jahren dann erneut starten. Wann ich jetzt meine nächste Wettkampfsaison angehe, ist noch ein bisschen unklar, auch einfach wegen der aktuellen Situation. Wir wissen noch nicht, ob die Wettkämpfe jetzt dieses Jahr überhaupt stattfinden werden. Deswegen dann 2021 wäre dann natürlich eine Möglichkeit, aber wenn die Wettkämpfe 2020 nicht stattfinden, hey, dann kannst du dir natürlich vorstellen, was dann auf den Wettkämpfen 2021 los sein wird. Und ja, bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Vielleicht wird es dann auch erst 2022, who knows, aber okay. Ja, der Tag wird auf jeden Fall kommen, wo ich mich dann wieder auf die Bodybuilding-Bühne stellen werde. Ansonsten, genau, bin ich, wie du, Coach, jetzt seit Anfang 2019 mit dabei und ja, macht mir unglaublich viel Spaß. Podcast-Game läuft auch, da warst du ja auch schon bei mir zu Gast und ja, da freue ich mich heute auch hier sein zu dürfen.
Cool. Ist noch die alte Planung, ich glaube zuletzt hatten wir geschnackt, hattest du gesagt, du überlegst nochmal in der Men's Physik zu starten und dann ins Bodybuilding überzugehen oder hat sich da was dran geändert?
Ja, also da hat sich auf jeden Fall was dran geändert. Die Beine sind doch sehr, sehr gut gewachsen in letzter Zeit. Und ja, mittlerweile ist es schon fast so, dass ich halt im Prinzip meine Hose ausziehen muss, um besser auszusehen. Wenn man halt manchmal so vorm Spiegel postet, ne, dann und ich eine lange Hose anhab und ich mir dann meinen Oberkörper anschaue, dann sieht halt im Gesamtbild dann doch einfach besser aus, wenn man halt die Quads und alles drum und dran halt einfach sieht. Deswegen tendiere ich jetzt zum Bodybuilding und lasse die Men's Physik-Klasse, glaube ich, hinter mir einfach, weil ja ich jetzt auch eben in diese Klasse einfach, glaube ich, ja so langsam einfach hereinwachse. Und vorher war es halt eben noch so, da sahen die Men's Physik-Posen bei mir einfach so ein bisschen ästhetischer und besser aus. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich sehe mich jetzt auf jeden Fall da in der Bodybuilding-Klasse.
Ah, geil. Hast den Schritt quasi übersprungen, bist in der im Wachstum hast einen Übersprung gemacht sozusagen. Sehr, sehr geil. Ja, da will ich gerne mal hinkommen, dass ich, wenn ich vorm Spiegel stehe, lieber die Hose ausziehe. Als andersrum, ne? Das ist halt so genau bei mir das Thema, wo ich so sagen würde, okay, Beine ist halt immer noch eine Schwachstelle. Aber ja, komm, Bodybuilding finde ich geil, dass du mittlerweile da schon angekommen bist und nicht noch so eine Zwischenstation machst, sondern
ja, ich war auch wirklich ein Großteil meiner Trainingskarriere eher so der Skinny Boy, so dieses typische, in Anführungszeichen, Fitnessmodel mit guten Apps und ja, jetzt nicht besonders viel Muskelmasse, aber es sah dann doch insgesamt irgendwo ja für das Auge der meisten irgendwo recht ästhetisch aus, aber ja, das war eigentlich nicht das, was ich sein wollte. Ich wollte halt wirklich, ne, diesen muskulösen Körper haben, ne, wie so ein Bodybuilder. Und ja, da freue ich mich jetzt langsam, da so ein bisschen angekommen zu sein. Wann ist denn dein Wettkampfdebüt gestartet? Hatten wir ja letztes Mal in London beim Cliff Wilson Seminar, glaube ich,
genau,
so ein bisschen drüber geschnackt gehabt. Und da war das bei dir ja auch schon so ein bisschen in Planung, ne?
Genau, also nächstes Jahr ist und steht halt auch noch 2021. Okay. Da hat sich auch nichts dran geändert, weil sich bei mir jetzt einfach durch die aktuelle Situation in dem Sinne nichts geändert hat. Also ich habe halt hier bei mir oben im Studio eigentlich alles, was ich brauche, um ja ein überladendes Training auszuführen halt. Ne? Es gehen sicherlich keine maximalen, absoluten Intensitäten. Da fehlt einfach das Gewicht für und das Setup hier einfach für. Aber um jetzt quasi den Plan komplett auszuführen, der so steht für die nächste Zeit, ist alles da. Ja, also spricht eigentlich alles dafür, dass das nächstes Jahr stattfinden wird. Es sei denn, das dauert jetzt alles noch ewig lang und wer weiß. Also von daher ist bei mir eigentlich auch das nächste Jahr gesetzt, was natürlich immer nicht so cool ist, aber womit man sich als Coach sowieso irgendwann auseinandersetzen muss, ist halt, wenn halt Athleten im gleichen Jahr starten oder mehr Athleten im gleichen Jahr starten. Da würde ich es eigentlich, würde 2022 mittlerweile auch wieder besser passen. Aber so schiebt man sich natürlich auch selber immer weiter nach hinten. Ja, ist dann halt auch das die stimmt. Frage, ob das dann sinnig wird halt. Ne? Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, auch fast 2 Jahre Massing hinter mir, im Großteil der Zeit. Und ja, man kann jetzt mal langsam wieder das Konto plündern und gucken, was da so bei rumgekommen ist.
Genau.
Und ja, also.
Mega. Ja, auf jeden Fall. Man will ja auch ab und zu mal, ne, so ein bisschen überwachen, so was denn alles draufgekommen ist, ne, und dann vielleicht auch mal sagen, so ich ziehe mich jetzt mal komplett ab und schau mal, ne, was da alles so drunter liegt. Und ich glaube, das ist auch ja ab und an halt keine schlechte Sache. Klar, viel Zeit im Aufbau verbringen, ne, wird wahrscheinlich irgendwo die langfristigen Erfolge potenzieren, aber ist, denke ich, auch einfach ab und zu einfach mal eine coole Sache, halt auch wieder mal so eine Prep oder auch mal eine längere Diät mal zu durchlaufen, einfach um auch dafür mal wieder so ein gewisses Gefühl zu bekommen, ne, weil im Prinzip sind beide Dinge, sowohl Aufbau als auch Diäten, halt so Skills, die man auch zu einem gewissen Grad immer so ein bisschen wieder verlernt. Und wenn du halt, ne, wirklich permanent so im Aufbau bist und im Prinzip nur diätest, um dann anschließend wieder aufbauen zu können, ne, dann geht vielleicht auch dieser Diät-Skill so ein bisschen verloren. Und da ab und zu auch mal vielleicht eine längere Diät einzuschieben, ist vielleicht gar keine schlechte Sache. Wann wolltest du denn starten? In der Herbstsaison?
Ja, in der Herbstsaison. Auf jeden Fall. Also ist auch die Empfehlung, die ich den meisten Athleten gebe. Im Sommer Diäten ist aus meiner Sicht so viel einfacher als im Winter zu diäten. Einfach dadurch, dass du mehr raus kannst, du automatisch mehr passiv dich aktiv mehr einfach Bewegung reinbekommst halt, ne? Du hast bessere Laune, du hast mehr Licht.
Ja.
Und meistens sind die Wettkämpfe ja auch qualitativer einfach in der
Teil. Ja, es finden auch insgesamt einfach viel mehr Wettkämpfe statt und die sind auch näher beieinander, so wie ich das gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel hier in Europa haben wir ja dann so eine gewisse Zeit, wo dann halt wirklich jede Woche Back-to-Back halt Wettkämpfe sind. Da kannst du in Dänemark anfangen, dann gehst du nach eine Woche später nach Österreich, dann hier in Deutschland 2 Wettkämpfe, München, Frankfurt oder eben auch Siegen, ne, GmbF dann natürlich, und hättest dann auch, wie gesagt, noch die Möglichkeit bei der BNBF oder UKFDA zu starten in England. Also da stehen einem wirklich viele Tore offen. Also deswegen auch die Wettkampfsaison im Herbst immer so die ich eigentlich ja präferieren würde, aber da hast du ja dann noch mega viel Zeit, also ich glaube, dem sollte ja dann nicht entgegenstehen, auch jetzt hinsichtlich der Corona-Krise, oder?
Eigentlich nicht, weil selbst wenn ich jetzt, also nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario an, 2020 ist kein Gym mehr offen, dann würde ich auch schweren Herzens hier das Ding komplett durchziehen und so wie du es ja auch gesagt hast, können wir gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, auf dein Setup, dein Corona-Setup sozusagen. Also ich wachse hier relativ gut für das Setup, was ich habe halt. Ne? Ich habe nicht mal 100 Kilo an Gewicht auf einer Langhantel, habe aber Kurzhanteln bis 50 Kilo beladen. Nice. Und das ist dann einfach alles eine Sache der Kreativität und des sinnvollen Programmings halt. Ne? Und dann kannst du halt sehr, sehr viel machen. Ich habe halt auch endlich mal das Vormittags-Nachmittags-Training jetzt implementiert, cool. Was ja auch so Steve ist ja mein Coach, der das ja schon lange macht, der da natürlich die große Expertise hat und mir da echt schon viel geholfen hat, wie man das am besten macht. davon profitiert man natürlich auch schon, ne? Die Qualität pro Session ist dann schon relativ hoch. Hat aber auch natürlich alles seine Vor- und Nachteile, das Ganze halt, ne?
Ja. Ich glaube, dass wir als Hypertrophie-Athlet in dieser Zeit doch noch sehr gut unterwegs sind. Wenn es jetzt viel darum geht, irgendwie neuronale Effizienz zu behalten oder im Kraftbereich weiterhin gut angepasst zu sein, dann hat man es, glaube ich, deutlich schwerer, weil das Training einfach viel mehr abhängig von der von der absoluten Loading irgendwo ist. Und für Hypertrophie ist es einfach gar nicht so relevant, wie viel Gewicht wir auf der Stange haben. Da ist halt das Internal Loading halt viel, viel wichtiger. Also wie nah können wir einen jeweiligen Satz ans Muskelversagen bringen, wie stark können wir die Muskelfasern strapazieren, und ich glaube, das ist in einer sehr, sehr breit gefächerten Gewichtsrange irgendwo möglich. Also ja, ich bin da auch sehr, sehr positiv gestimmt so für die Zukunft, und ich denke, auch bei dir sollte das eigentlich gar kein Problem sein, da auch weiterhin in Anführungszeichen optimale Erfolge zu erzielen, ne? Was dann natürlich in dem jeweiligen Szenario optimal ist, ne, weiß keiner, aber ich denke, man kann doch irgendwo alle relevanten Boxen für Hypertrophie weiterhin abhaken und dementsprechend auch Fortschritte generieren.
Ne? Exakt. It's the beauty of bodybuilding. Wir sind halt sehr, sehr flexibel in dem, was wir machen können. Genau, und um mal so langsam den Übertrag zum Thema zu finden, nämlich das Thema Regeneration, was mich halt stark ermüdet, also was Erschöpfung bei mir anhäuft, ist natürlich, dass man zu Hause trainiert, dass man halt Kompromisse eingeht vom Programming, vom Loading. Man kann halt nicht am Optimum arbeiten, ne? Und das ist halt was bei mir ganz, ganz viel mentale Ermüdung anhäuft aktuell. Und da kannst du ja mal ganz kurz wiedergeben, wie sieht so dein Lockdown-Setup aus?
Ja, also ich habe mir zusammen mit einem Kumpel zwei Kniebeugeständer geholt, eine Langhantel, 1,70 Meter mit einer 30 mm Bohrung und ja, Gewichtsscheiben. Das hat sich jetzt aber im Endeffekt auch so herausgestellt, dass die Gewichtsscheiben doch sehr, sehr dick sind vom Durchmesser und wir die gar nicht alle aufladen können. Also wir haben viel zu viel Gewichte, wir können die gar nicht alle aufladen. Das ist ein bisschen problematisch. Also das Maximum, was aktuell auf die Langhantel geht, sind 110 Kilo. Und wir haben halt eben noch eine Flachbank, die sich halt auch gleichzeitig zu einer Schrägbank verstellen lässt. Ansonsten ja noch Kurzhanteln, die können wir bis zu 20 Kilo jeweils beladen. Und damit fahren wir doch aktuell ziemlich gut. Klar, unser Training, ne, besteht zum Großteil eben aus, ja, Compound Lifts, ne, so den Klassikern, die man halt kennt, ne, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und Rudern. Ich glaube, das macht einfach einen Großteil unseres Trainings aktuell aus. Wir trainieren ungefähr sechsmal pro Woche in einem Push-Pull-Leg-Split. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich war auch die gesamten letzten Jahre eigentlich deutlich hochfrequenter unterwegs. Da war meine Trainingsfrequenz pro Muskelgruppe eher so bei 3, für die meisten Muskelgruppen bei Isolations- oder bei den kleineren Muskelgruppen, Side-Delts, Armen, jetzt auch teilweise noch höher. Und das haben wir jetzt ein bisschen runtergeschraubt auf 2. Und damit fahren wir gerade extrem gut. Das Training macht Spaß, ist sehr, sehr dense. Also wir absolvieren relativ viele Arbeitssätze in einem relativ kleinen Zeitraum. Also es ist im Prinzip so, ne, mein Kumpel macht einen Satz, dann mache ich meinen Satz, er macht seinen Satz. Also da bleibt nicht so viel Zeit zwischen. So im Gym-Setting rest ich doch meist noch etwas länger. Aber ja, es funktioniert doch ziemlich gut. Klar, ne, die Performance fällt im Laufe der Arbeitssätze natürlich so ein bisschen weiter ab. Aber ich schaue da, dass ich da zumindest nicht unter so diese magische Grenze von 5 Wiederholungen, ne? Und dass ich die jetzt nicht unterschreite, ne? Das ist jetzt einfach so eine Grenze, die ich mir selbst gesetzt habe, ne? Nicht, dass jetzt irgendwie 5 Wiederholungen noch super wären und 4 Wiederholungen dann auf einmal gar keine Hypertrophie mehr induzieren würden. Das ist mehr so ein Continuum, aber ich setze mir da selber so die Grenze bei 5 Wiederholungen. Also wenn ich eben drohe, unter 5 Wiederholungen zu fallen, dann justiere ich halt dementsprechend das Gewicht, so dass ich dann wieder ungefähr in die vorherige Range eben wieder reinkomme. Und ja, soweit so gut. Hey, wir sind in Woche 5 jetzt. Jetzt geht's so langsam in die heiße Phase, wo man dann auch merkt, ne, dass die Ermüdung oder der Ermüdungszustand doch jetzt etwas höher ist. Ne? Die Ermüdung akkumuliert sich natürlich über die Wochen. Und mal schauen, wann wir jetzt den Deload nehmen. Bei den Beinen merken wir schon so, dass die Einheiten jetzt langsam relativ ekelhaft sind. Wir machen halt irgendwie so 6 Sätze Backsquats, ne, wirklich nah ans Muskelversagen, dann danach eben noch die ADLs und ja, nach so einer Beineinheit, da ist man ordentlich toast, ne? Deswegen, jetzt müssen wir langsam mal so schauen, wie wir das Ganze so handeln und ob wir mal vielleicht ein paar Light-Sessions einbauen oder vielleicht auch einfach mal 4 Tage Active Rest nehmen. Also da hat man ja wirklich eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie man jetzt Ermüdung wieder reduziert.
Genau, und da sind wir auch schon beim Thema. Und du hast ja jetzt schon mindestens 5, 6, 7, 8 Sachen angesprochen, die halt beim Thema Regeneration und Ermüdung einfach wichtig sind. Und ich sage mal dazu, bei mir ist dieses Thema Regeneration erst so wirklich vor 2,5 Jahren, glaube ich, so richtig auf den Schirm gekommen, in diesem ganzen Hypertrophie-Kontext halt, ne? Mhm. Klar, irgendwie war Regeneration irgendwas, was man brauchte, aber was ich nicht, ich sag mal so bewusst kalkuliert, gemessen und angepasst und gemanagt habe halt, ne? Mhm. Und dann vor 2,5 Jahren, ich glaube, das war auch das erste RP-Seminar, bei dem ich war in Wien, wo Dr. James Hoffman auch darüber ganz, ganz viel, ich glaube, das war die Zeit, wo das RP-Book dazu rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie heißt
Recovering das. From Training?
Ja, genau.
Ja, wunderbares Buch.
Eins können wir wahrscheinlich auch jedem empfehlen, wenn es um dieses Thema geht. Also das 100%. Ist wirklich sehr, sehr comprehensive, wie man im Englischen sagt. Also Regeneration, jetzt werden ja viele sagen, okay, habe ich auch irgendwie auf dem Schirm. Aber ich finde, wir können jetzt also einfach ein bisschen herausarbeiten, was ist Regeneration überhaupt und was müssen wir überhaupt regenerieren? Nämlich das, was du angesprochen hast, die Ermüdung, die halt auftritt, die Erschöpfung. Und die kann man ja auch noch so ein bisschen unterscheiden. Wie würdest du das Ganze so ein bisschen unterscheiden? In welche Arten von Ermüdung und Erschöpfung?
Ja, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten. Ich glaube, erstmal können wir hingehen und das, ne, wie ich das eben auch schon angedeutet habe, so ein bisschen in akute und kumulative Ermüdung so ein bisschen unterscheiden. Die akute Ermüdung tritt halt innerhalb einer Trainingseinheit auf. Ne? Wie bei dem Beispiel jetzt Kniebeugen, erster Arbeitssatz, ich schaffe noch 10 Wiederholungen. Nach dem 5. Arbeitssatz, ne, dann drohe ich schon unter 5 Wiederholungen zu fallen. Ne? Das ist halt die Ermüdung, die halt akut innerhalb einer Trainingseinheit auftritt. Und das ist eben auch ganz normal. Und das sollte halt eben auch so sein. Wenn du halt am Ende einer Trainingseinheit immer noch so performst wie am Anfang, hey, ich glaube, dann ist die Chance, dass du dann durch das Training adaptieren wirst, sehr, sehr gering. Deswegen, dass die Performance dann im Laufe der Session abfällt, ist erstmal ganz normal. Also das ist zum Beispiel die akute Ermüdung. Und wenn wir halt wirklich hart und produktiv trainieren und das Training halt im Endeffekt auch Adaptionen dann hervorruft, also ein Overload induziert, dann können wir auch davon ausgehen, dass ja eben nicht das gesamte Maß an dieser akuten Ermüdung eben auch bis zur nächsten Trainingseinheit wieder abgebaut wird. Also wir recovern vielleicht, also wir erholen uns, vielleicht sagen wir mal einfach rein fiktive Zahlen, zu 90% und diese 10% bleiben dann halt eben offen. Und wenn wir dann halt eben wieder trainieren, dann erhöht sich, sage ich mal, unser Ermüdungskonto dann im Laufe der Zeit und das Ganze steigt eben an. Also das erstmal ja so vorweg. Ansonsten können wir ja auch noch weitergehen und Ermüdung so ein bisschen in lokale und zentrale Ermüdung irgendwo unterteilen. Die lokale Ermüdung oder eben auch periphere Ermüdung irgendwo genannt, ist halt eben die muskuläre Ermüdung und ist im Prinzip eine verminderte Fähigkeit der lokalen Muskelfasern, Spannung irgendwo zu erzeugen. Und das äußert sich dann wiederum auch in der Verringerung der Performance. Also wenn ich zum Beispiel Knie beuge, dann ermüden die lokalen Quadrizepsfasern und ich bin dann dementsprechend nicht mehr in der Lage, ne, wie im ersten Arbeitssatz noch diese 10 Wiederholungen zu absolvieren. Dann kommt eben noch die zentrale Ermüdung irgendwo hinzu. Die ist relativ schwierig zu definieren, da eigentlich super viele verschiedene Ermüdungsarten irgendwo mit einfließen. Wir können aber davon ausgehen, dass es irgendwo so eine Kombination eben aus lokaler Ermüdung ist, aus Ermüdung vom zentralen Nervensystem und auch irgendwo durch auch psychologische Ermüdung. Eine einfache Definition wäre zum Beispiel irgendwie, dass es die Abnahme der Häufigkeit und Stärke von neuronalen Impulsen irgendwo ist, die dann dazu führt, dass eine verminderte Muskelaktivität und Kraftproduktion irgendwo auftritt. Und wenn ich halt einen Satz Kniebeugen mache, ne, dann ermüde ich zum einen, ne, meine Quadrizepsfasern, aber auch eben meinen ganzen Körper. Ne. Jeder, der es schon mal gemacht hat, der kennt es. Ne, ne, das ist einfach extrem anstrengend, ne, für das gesamte System. Und das ist irgendwo diese zentrale Ermüdung, die kann man auch eigentlich ziemlich gut messen, nämlich über die Performance von nicht genutzter Muskulatur. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ermüdung, die zentrale Ermüdung, die jetzt durch Lateral Raises, also Seitheben induziert wird, dann könnte man zum Beispiel zu Beginn der Einheit eben Seitheben machen und danach Kniebeugen. Wenn ich jetzt, ne, genau wie an einem normalen Beintag 10 Wiederholungen schaffe, dann können wir davon ausgehen, ja, dass diese zentrale Ermüdung hervorgerufen durch das Seitheben sehr, sehr gering war. Wenn wir jetzt aber hingehen und erstmal Kniebeugen machen und danach das Seitheben und wir performen dann beim Seitheben, weiß ich nicht, schlechter, als wenn wir das Seitheben zuerst machen, dann können wir zum Beispiel sagen, okay, die Kniebeuge hat dann zum Beispiel mehr zentrale Ermüdung hervorgerufen als zum Beispiel das Seitheben. Ja, das soweit dazu. Und ansonsten, ja, Ermüdung tritt in super vielen Bereichen auf und ich glaube, da kann man super viele verschiedene Marker irgendwo heranziehen. Ich denke, psychologische Ermüdung, ne, wie du das auch gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr relevant. Ne?
Ja, ich denke, also wir können ja im Späteren nochmal so die typische Indikatoren nochmal so ein bisschen besprechen, die halt so auftauchen, damit man halt auch mal so ein bisschen ja, einfach was an der Hand hat, wo man sagt, okay, ah, so fühle ich das. Das Beispiel, was du eben gebracht hast, finde ich halt super cool, dass man so auch einfach mal austesten kann, wieso, weshalb, warum ist jetzt meine Performance entsprechend gerade so, wie sie halt ist. Mhm. Und was, also diese akute Ermüdung, was ich da halt immer so sehe, das ist halt eher so ein Faktor so ein Zeitfaktor, das ist halt wirklich die Session-Ermüdung, ne, also von Minuten oder von Stunden, je nachdem, wie lange man halt trainiert. Ja. Und halt dieses chronische Ansammeln der Ermüdung ist natürlich auch eine Sache von Tagen, Wochen und genau. Monaten, je nachdem, was für Zeitfenster man nimmt. Das können wir ja vielleicht da auch noch mal thematisch ein bisschen aufgreifen. Und was aus meiner Sicht bei ganz, ganz vielen Athleten unterschätzt wird, ist halt wirklich der psychologische Aspekt. Und das auch jetzt gerade in dem Kontext, hatte ich auch eben schon gesagt, dass man natürlich unter Umständen denkt, okay, ja, also körperlich kann ich performen und ich will auch performen, aber viele unter euch werden es vielleicht kennen, die gehen ins Gym, haben auch irgendwie Bock, aber merken halt, ich kann meine Performance, die ich im Kopf habe, ja, die ich vielleicht auch irgendwie körperlich umsetzen kann, ich kann sie halt nicht abrufen. Mhm. Ja, und das ist halt wieder so eine Sache, eine Diskrepanz zwischen dem, was du halt an Fitness hast, was du halt entsprechend leisten kannst und dem, was du halt an, mir fehlt immer das deutsche Wort dafür, also Readiness, Preparedness, also richtig. Was kann ich an meiner Fitness-Performance, wie viel kann ich davon noch abrufen und wie viel psychologische Ermüdung macht es mir halt zunichte, das einfach nur abzurufen, weil ich es einfach nicht mehr abrufen kann. Da entsteht halt auch ganz oft so eine Diskrepanz und das ist etwas, was viele natürlich, die jetzt mit diesen suboptimalen Umständen zu tun haben, vielleicht nur mit Bändern trainieren, nur Bodyweight, das baut sich enorm viel stärker auf, als wenn du jetzt ins Gym gehen kannst und dein Setup und dein Programming halt abarbeiten kannst halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt, ein wichtiger Faktor eben für diese psychologische Ermüdung ist halt eben auch der Spaß beim Training. Wenn uns halt etwas Spaß macht, dann geht es halt einfach deutlich leichter von der Hand und hey, Training in höheren Wiederholungsbereichen mit wenig Load, ja, ist halt einfach für die meisten nicht so spaßig und dementsprechend muss man sich halt einfach noch mehr dazu aufraffen und beziehungsweise überwinden, halt ins Training zu gehen und auch wirklich, ja, jeden Satz halt wirklich, ja, anzugehen. Und ja, deswegen ist Ermüdung jetzt nicht nur eben auf physiologisch zu sehen, sondern eben auch psychologisch, vor allen Dingen jetzt halt in dem aktuellen Szenario. Ich sehe es halt jetzt auch, ne, nach 4-5 Wochen, ne, melden sich die ersten Klienten und sagen, hey, es geht einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, so, ne, und da muss man dann natürlich dann auch dementsprechend reagieren.
Genau, und auch einfach, das ist etwas, was ich jetzt schon ganz oft mir durch den Kopf gegangen ist, dass ich, glaube ich, Deloads anders planen werde für Klienten, die kein normales Setup haben und dass ich auch die Frequenz der Übungsrotation deutlich höher ansetzen werde, einfach um diesen Spaßfaktor höher zu halten halt, ne? Klar, Bodybuilding, Training ist nicht immer Spaß. Aus meiner Sicht ist es oftmals weniger Spaß, als dass es Spaß macht, weil es ist halt repetitiv und wiederholen und immer das Gleiche machen und langsamer Fortschritt, ne, was halt psychologisch wenig diese Möhre gibt. Aber im jetzigen Moment, wenn du halt wirklich nur Bänder hast und dann jetzt sagst, naja, aber ey, jetzt haben wir einen Mesozyklus gemacht, wir ziehen jetzt knallhart 3 Mesozyklen so durch und alternieren halt nur die Rep-Ranges und vielleicht irgendwelche Intensitätstechniken, dann werden die meisten, glaube ich, zugrunde gehen. Einfach von der Motivation. Das geht einfach nicht, glaube ich.
Ja, it's tough. Also, wie gesagt, ich habe halt auch wirklich advanced athletes, also wirklich Athleten, die halt normalerweise 150 Kilo drücken, 170 Kilo beugen, etc. Und die müssen sich jetzt halt wirklich, ne, mit lediglich einem Widerstandsband und einer 20 Kilo Kurzhantel behelfen. Und ja, die Übungsauswahl, die ist dann einfach relativ schmal. Hey, was kannst du groß damit machen? Kannst vielleicht Piste-Squats irgendwie machen und Bulgarian Split-Squats, aber hey, so viele Möglichkeiten bleiben einem im Endeffekt dann nicht, ne? Deswegen, ja, bin ich jetzt auch, ja, so bei den Deloads eben so unterwegs, dass sie halt eben, ne, viel mehr stattfinden, um halt diese psychologische Ermüdung irgendwo zu managen, als dass sie halt als nötig wären, eben, ja, physiologische Ermüdung irgendwo abzubauen. Und da bietet sich dann, glaube ich, auch ein Active Rest Approach einfach viel, viel mehr an, dass man dann zum Beispiel sagt, anstatt dass wir jetzt weiterhin ins Gym gehen und einfach nur die Satzanzahlen oder die Intensitäten irgendwo verringern, nehmen wir vielleicht uns einfach mal 4 Tage komplett frei vom Training. Ich glaube, das hilft vielen jetzt im aktuellen Setting enorm.
Ja, das ist lustig. Ich habe gerade gestern, glaube ich, 3 oder 4 Leute genau in so einen Deload geschickt. Halt, genau. Und dann, komm, wir machen 3 bis 5 Tage einfach komplett off. Ihr schmeißt die Widerstandsbänder in die Ecke. Ihr solltet euch die nicht mehr angucken. Der Raum am besten auch die nicht mehr betreten. Einfach, genau, um einfach mal Abstand von diesem, ja, von diesem Hasselement zu kriegen halt, ne? Das ist ja diese Diskrepanz. So, es ist ja etwas, was wir lieben, was wir gerne machen. Und dann gehst du hin und du willst es doch nicht machen, so. Das kennt man eigentlich so nicht in dem Sinne halt, ne? Und das macht einen halt so müde. Und ich glaube halt, das ist halt, einmal haben wir halt den Trainingsaspekt und dann haben wir natürlich noch den Alltagsaspekt, der natürlich auch mit dieser Ungewissheit einherkommt. Wie lange geht das jetzt noch? Je nachdem, was man halt auch finanziell oder familiär da auf dem Spiel steht, wie soll es weitergehen? Was passiert in der Zukunft? Ungewissheit ist halt immer unterbewusst natürlich auch so ein Treiber für, ja, so ein Cortisoltreiber halt, ne, der immer so ein bisschen arbeitet, der Schlaf ist vielleicht ein Ticken schlechter, also diese Alltagsfaktoren, ne, Schlaf, psychologischer Stress, die
Definitiv.
Alltagsaufgaben, ja, das kann halt alles damit reinspielen, ne? Und
Ja,
natürlich
auf jeden
ganz
Fall.
klar, die Kalorienbilanz ist natürlich auch einer der Faktoren, die darüber entscheidet, was uns auch ermüden kann halt, ne, wenn wir
Ja,
da
auf jeden Fall.
zu wenig bekommen.
Ja, sehr, sehr wichtige Punkte eben für die Regeneration, oder die haben einfach sehr, sehr großen Einfluss, vor allen Dingen halt eben auch, wie wir halt mit Stress einfach umgehen. Ne, wir werden immer irgendwo mit Stresssituationen konfrontiert. Ne? Keiner von uns lebt irgendwie im Vakuum und lebt nur für Training und Essen, so wie halt, weiß nicht, die Bodybuilder von damals, Ronnie Coleman oder so, weiß nicht genau, was die da gemacht haben, aber ich glaube, da gab es nicht mehr viel im Alltag, abgesehen von Training und Ernährung. Und ja, dementsprechend geht es jetzt gar nicht darum, so sich keinen Stresssituationen mehr auszusetzen, sondern halt vielmehr um den richtigen Umgang damit. Und ja, dass man halt sich überlegt, so was kann ich in der Situation machen, um sie besser ausgehen zu lassen. Wenn da irgendwas in deiner Hand liegt, dann hey, ändere was. Wenn halt eben nicht, dann versuch dich halt eben nicht darüber zu stressen. So, das sind halt immer 2 Optionen, die man halt eben hat. Und ja, jetzt gerade ist halt eben so, dass vieles halt eben nicht in der eigenen Hand liegt. Und da jetzt richtig mit umzugehen, ist definitiv schwierig, auch einfach, weil man jetzt so viel. Ja, oder weil jetzt einfach die meisten auch einfach viel mehr Zeit haben und man sich dann automatisch eben auch viel mehr damit beschäftigt, was halt eben so abläuft. Und wie auch halt die eigene Situation davon beeinflusst wird. Und ja, ich glaube, das ist enorm wichtig, auch die Zeit, die jetzt frei geworden ist, irgendwo, ja, weiterhin wertzuschätzen. Ich glaube, ja, ey, so hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, hey, 4 Wochen keine Arbeit, das wäre das beste Szenario, also jetzt nicht persönlich, aber jemand anderes, das wäre wahrscheinlich das beste Szenario, ne? 4 Wochen Zwangsurlaub, besser kann es nicht laufen, und jetzt wünschen sich ja die meisten schon so wieder diesen Alltag irgendwo zurück. Ja, deswegen ist es auch irgendwo dann, ja, vielleicht etwas, was man auch irgendwo positiv sehen kann. Natürlich ist diese ganze Situation einfach mit sehr viel ja, Problem einfach oder hängt damit zusammen, aber ja, wenn wir halt so versuchen, das Positive so in der Situation zu sehen und dann auch die Zeit halt dementsprechend wertzuschätzen und auch irgendwo zu nutzen, ich weiß nicht, für ein neues Hobby, um eine andere Sprache zu lernen oder so, ich glaube, dann ja, kommt man deutlich besser irgendwo da durch und hat dann auch im Endeffekt man hat es auch dann mit dem Training wahrscheinlich einfach auch leichter, wenn man einfach noch so, ja, so gewisse Alltagsquests irgendwo zu erfüllen hat und das Training dann irgendwie noch so mit eingeschoben wird und nicht der einzige Ankerpunkt irgendwo ist vielleicht.
Ja, wir werden sehen, wie lange das Ganze geht und wie lange wir mit diesen Umständen halt hantieren müssen. Und wie lange uns das halt ja, mental halt wahrscheinlich mehr Ermüdung kostet, als es im normalen Zustand tut. Jetzt haben wir halt ganz viel über ja, Ermüdung und Erschöpfung gesprochen. Genau, vielleicht kann man noch mal so ein bisschen so ein paar Ermüdungsindikatoren geben, wann man vielleicht, wann das so ein bisschen überläuft, wann hat man zu viel Ermüdung angehäuft. Was sind so typische Indikatoren dafür?
Was fällt dir das als erstes ein? Es ist tatsächlich nicht immer ganz so leicht zu sagen, so hier ist jetzt der Punkt, an dem wir die Ermüdung reduzieren müssen. Das ist auch ja wahrscheinlich so eine gewisse Range, in der wir uns bewegen können, so was einfach an Ermüdung irgendwo tolerierbar ist. Ich denke, ja, wir können hier so verschiedene Kategorien irgendwo heranziehen für die Ermüdung. Zum einen haben wir so die Trainingsperformance. Ich glaube, die ist sehr, sehr vielsagend. Jetzt vor allen Dingen bei ja, unserer und bei unserem Dasein als Hypertrophie-Athlet, ansonsten eben auch so die Physiologie, die irgendwo durch das Training impliziert wird, also was macht der passive Bewegungsapparat, habe ich vielleicht Gelenkprobleme oder anderes, irgendwelche Niggles, wie man so gerne sagt, ansonsten ja auch der psychologische Zustand, ne, wie du eben schon gesagt hast, subjektive Marker, Stresslevel, Energielevel, das allgemeine Wohlbefinden und auch irgendwo die Desire to train, also wie viel Lust hast du zu trainieren? Ich glaube, das sind alles wichtige Faktoren, die man auch irgendwo so in Gesamtheit und nicht in Isolation irgendwo betrachten sollte. Klar, so ein, wenn man jetzt sich nur einen Marker anschaut, dann ja, mag man halt relativ schnell meinen, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Phase mit weniger Trainingsstress. Aber ich glaube, dass es halt eben wichtig ist, dass man sich halt ja, so eben alle Marker so ein bisschen anschaut und wenn man halt merkt, okay, da sind halt mehrere problematische Zustände in diesen drei Bereichen, dann sagt einem das schon viel, viel mehr. Ich glaube, ja, die relative Performance ist halt sehr, sehr vielsagend, wie eben schon genannt. Wenn die halt unter ihr Baseline-Niveau fällt, über einen gewissen Zeitraum, also jetzt, klar, jeder hat mal eine schlechte Einheit, wo er nicht ganz so gut performt, das ist ganz normal, aber wenn man halt wirklich chronisch underperformt, also unter seinem eigentlichen Niveau trainiert, ich glaube, dann ist das schon ja ein Warnsignal, ne? Und ein Anzeichen dafür, dass wir einfach ja ein zu hohes Ermüdungslevel mit uns herumtragen. Du hast das ja vorhin auch schon leicht angeschnitten, ne? Unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer so die Differenz aus unserer Fitnesskomponente und dem Ermüdungszustand. Und ja, dementsprechend sagt uns zum Beispiel die Performance da eben einiges. Ansonsten, wenn du halt wirklich konstant gestresst bist und ja, dich wirklich immer in so einem angespannten Zustand befindest, vielleicht auch deutlich launischer in gewissen Situationen reagierst, als du es sonst tust, dann ist das auch, denke ich, ein Punkt, den man sich anschauen muss. Ansonsten, ja, Schlaf ist, glaube ich, auch etwas, was ich zumindest bei vielen Klienten von mir merke und auch, was auch immer ein sehr, sehr guter Indikator ist, weil wenn ja, man einfach schlechter schläft, sowohl jetzt in der Quantität als auch in der Qualität, man merkt, okay, man schläft nicht mehr so tief, man wacht vielleicht früher auf, kann vielleicht auch nicht so gut einschlafen, dann ist das sowohl ein Symptom als auch eine Ursache dafür, dass man dann vielleicht in einen Ermüdungsbereich kommt, der einfach nicht mehr vorteilhaft ist, ne? Deswegen, das kann einem dann auch ja suggerieren, dass da die Ermüdung vielleicht doch ein bisschen zu einem zu hohen Level ist. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man sich anschauen kann. Aber wie gesagt, wichtig, dass man da auch mehrere Faktoren betrachtet und nicht nur einen in Isolation.
Finde ich sehr gut, dass du, dass man das so ein bisschen aufteilen kann und dann im spätesten dann, also sagen wir es mal so, die ersten Indikatoren müssen nicht immer gleich dafür ausschlaggebend sein, dass es halt in die falsche Richtung geht, wie du so schön gesagt hast, je fortgeschrittener ein Athlet halt auch ist und je näher an seinem Potenzial halt kratzt, ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Leistung halt mal in einem Training abfällt oder man mal eine schlechte Einheit hat, was halt nicht heißen muss, dass es halt sofort bergab geht. Aber wenn halt diese, sag ich mal so, die Indikatoren zusammenkommen, die halt halt relativ spät verzögert kommen. Und wenn das dann nicht nur einer, zwei sind, sondern vielleicht sogar drei, dann weiß man schon relativ schnell, dass so langsam halt jetzt die Regeneration halt nicht hinterherkommt, dass das Fass halt überläuft halt, ne? Und wie du schon gesagt hast, in den meisten Fällen ist es bei mir auch dieses Verlangen des Trainings nimmt halt akuter ab, also in der Kurve geht er schneller runter und halt auch die Schlafprobleme halt, ne? Und Stimmungsschwankungen halt auch, das ist, finde ich, halt sehr, sehr individuell. Bei einigen Athleten merkst du es sehr, sehr schnell, dass die dann berichten so irgendwie, ja, ich habe ständig schlechte Laune so, dann ist das halt auch schon so ein Faktor, was aber auch immer einhergeht damit, dass halt die Trainingsperformance stagniert, ne? Also stagnierende Trainingsperformance ist natürlich für einen Athleten, der sehr, sehr stark diesen Bodybuilding-All-In-Gedanken prägt oder sehr, sehr stark im Moment seine Identität mit Bodybuilding verbindet, ist Stagnation halt fast so schlimm wie für jemand anders Regress in der Hinsicht. Ja. Und das überschneidet sich dann halt mit den Stimmungsschwankungen.
Ja, aber eine stagnative Performance, das muss eigentlich auch nicht immer was Schlechtes sein, sondern kann im Hypertrophie-Kontext auch irgendwo oder innerhalb eines Mesozyklus eigentlich auch etwas Positives sein. Ne? Wie eben schon gesagt, ne, das, was wir im Training leisten, ist immer auch bedingt durch unseren Ermüdungszustand. Und wenn wir halt über, weiß nicht, 5, 6 Akkumulationswochen trainieren, dann akkumulieren wir, wie gesagt, auch immer Ermüdung, das Ermüdungslevel steigt. Und wenn unsere Performance dann bei steigendem Ermüdungslevel gleich bleibt, dann muss ja auch unsere Fitnesscharakteristik, in dem Fall irgendwo unser Muskelaufbau, ja auch irgendwo angestiegen sein. Ansonsten müsste die Performance ja abgefallen sein. Also Stagnation kann in so einem Kontext, der doch sehr, sehr häufig auftritt, also das sehe ich eigentlich bei sehr, sehr vielen Athleten von mir, also Stagnation kann auch in dem Fall Progress bedeuten. Ne, das ist ja auch oft manchmal so ein Irrglaube, dass man halt eben jetzt von Woche zu Woche Gewicht aufladen muss, mehr Wiederholungen schaffen muss, damit man halt irgendwie auf dem Papier Progress induziert, aber du machst halt Progress, weil du bei einem höheren Ermüdungslevel gleich performst. Das ist Progression in dem Fall. Und die tatsächliche Progression auf dem Papier wirst du halt dann erst sehen, wenn du halt einen vergleichbaren Ermüdungszustand eben wieder hast. Du kannst halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In Woche 4 ist dein Ermüdungszustand nicht so hoch wie in Woche 5. Wenn du dann aber im Mesozyklus darauf hingehst und die Woche 4 des Mesozyklus 1 mit Woche 4 des Mesozyklus 2 vergleichst, dann wirst du erst den Nettoanstieg deiner Performance so ein bisschen sehen. Also sobald wir dann eben die Ermüdung wieder reduzieren, dann sehen wir im Prinzip, ja, die Früchte, die der vorhergegangene Mesozyklus im Prinzip getragen hat.
Genau. Also dieser Gedanke, dass man halt von Woche zu Woche halt einen wirklichen Progress hat und dass das Resultat dieses Fortschritts die Woche davor ist, das glaube ich, das ist etwas, das immer noch ganz, ganz oft zu sehr im Vordergrund steht, bei vielen als Gedankengang halt, ne? Also ich muss die Performance jetzt übertreffen, damit ich jetzt einen Progress auf dem Zettel halt habe. Ich glaube, du hattest ja auch den Brian Miner bei dir im Podcast. Genau. Finde ich mit einer der besten Querdenker, was so Hypertrophie angeht, finde ich super geil. Auch bei dir war das super cool. Der das Ganze auch, finde ich, sehr, sehr gut erklärt hat. Vielleicht magst du das kurz nochmal erklären, mit dem, warum Adaptionen wann stattfinden.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, genau. Es ging da so ein bisschen so auf das Trainingsprinzip Progressive Overload und dass das halt eben oft so ein bisschen, ja, falsch interpretiert wird. Denn, was viele Athleten halt immer denken, ist, dass sie halt eben Progression halt eben machen müssen, um zu adaptieren. Also sie müssen mehr Gewicht, mehr Wiederholung machen, damit sie Muskeln aufbauen. Aber im Prinzip ist es genau andersrum. Also wir setzen halt einen gewissen Trainingsstress, wie schon gesagt, einen Stimulus oberhalb der Reizschwelle für Adaption. Und weil wir halt eben über einen gewissen Zeitraum produktiv und gut trainiert haben, sind wir halt in der Lage, mehr Gewicht und mehr Wiederholung zu bewegen. Also das ist eben keine Notwendigkeit, sondern vielmehr die Ursache eben für Fortschritt. Also um das nochmal zusammenzufassen, falls ich das nicht ganz gut formuliert habe, wir müssen nicht mehr Gewicht bewegen oder mehr Wiederholung machen, um zu adaptieren, sondern wir können mehr Gewicht bewegen oder Wiederholung machen, weil wir im Vorhinein schon adaptiert sind. Und genau. Ja, dementsprechend
das Fitnessniveau dann halt höher ist und wir die Performance dann abrufen können. Und das vielleicht für die Zuhörer, wenn so das typische Szenario, wo die meistens dann so verstehen oder das vielleicht schon mal selbst erfahren haben, wenn sie halt so sagen, okay, ich habe halt so einen typischen Mainlift, Squats, RDLs und ich habe da so einen Schwellenwert, da komme ich einfach nicht rüber, keine Ahnung, bei typisch so Kniebeuge, so 140, 150 Kilo, so, da geht einfach nichts mehr und dann, ja, trainiert man mal, man ändert ein, was weiß ich, macht Pause-Squats, irgendwas macht und tut und dann merkt man es gar nicht und dann guckt man einfach mal zurück, irgendwie 8 Mesozyklen vorher und dann merkt man halt, okay, ey, jetzt ich bin drüber hinausgekommen. Es ist zwar nur ein kleiner Schritt. Ich bewege jetzt halt, keine Ahnung, die 145 im Bereich 8 bis 10, was vorher halt nie ging. Man hat es aber nicht richtig wahrgenommen. Ne? Und es ist halt, der Zeitraum wird halt immer länger, bis du das einmal wieder so merkst auf dem Papier. Ja. Und es ist halt nicht dieses Spiel von Mesozyklus zu Mesozyklus packe ich halt
2,5 Kilo konstant drauf.
Genau, und es geht so, immer weiter hoch und dann rechne ich mir das halt aus und endlich, ey, ganz ehrlich, 2023 habe ich endlich die 200 Kilo RDLs in the books.
Yeah.
Ja,
so einfach ja, ist es leider nicht. Ne?
Ja.
Nee, einfach auch, weil es, glaube ich, keinem irgendwo gelingt, alle Variablen so konstant zu halten. Ich glaube, dass einfach viel zu viele Athleten doch zu fokussiert irgendwo auf ihr Logbuch sind, ne, versteht mich nicht falsch, das ist eine super Sache, um ja, wirklich on track zu bleiben und auch konstant irgendwo über einen langen Zeitraum Progressive Overload zu induzieren, ne, dass man halt schon, sag ich mal, gedanklich ins Training geht und sagt, hey, letztes Mal habe ich die 10 Wiederholungen mit 100 Kilo geschafft, so, heute sollten auch mal 11 drin sein, hey, das ist, denke ich, ein super Mindset, aber wenn man sich halt einfach zu stark eben auf diese externen Faktoren fokussiert, dann führt das meistens dazu, dass das interne Loading eigentlich absinkt. Und im Kontext von Hypertrophie-Training wollen wir eigentlich möglichst ineffizient trainieren. Also mit möglichst wenig Gewicht externer Load wollen wir einen möglichst hohen internen Effekt, sage ich mal, erzielen. Und ich glaube, viele sind da so ein bisschen noch immer so angehaucht, so vom Powerlifting-Gedanken oder eben auch von Powerlifting-Athleten. Das sieht natürlich immer cool aus, ne, wenn man halt wirklich diese 3 Plates oder so dann auf die Stange haut und die Wiederholungen extrem schwer sind. Aber hey, beim Powerlifting geht es halt eben darum, möglichst effizient das Gewicht von A nach B zu bewegen und ne, beim Hypertrophie-Training ist es eben das genaue Gegenteil. Ne? Wir wollen halt wirklich in jeder Position der Bewegung den Zielmuskel dem größtmöglichen Stress irgendwo oder wir wollen den größtmöglichen Stress eben auf den Zielmuskel in jeder Position eben auswirken und da geht es dann eben nicht immer darum, die Trainingsparameter zu erhöhen, sondern auch irgendwo ne, die Technik zu verbessern, eben auch Technik-Breakdown zu verhindern, wenn man halt dann durch die induzierte lokale Ermüdung auch dann dazu gebracht wird, sich in eine Position zu bewegen, wo der Körper einfach stärker ist, ne? Wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge, ne? Es fällt dann einfach super schwer, da auf den, also die Quads weiterhin zum limitierenden Faktor zu machen, wenn sie halt ermüden und die Hüfte dann einfach mehr nach hinten weggehen will und wir dann dementsprechend mehr Hip-Extension nutzen, Glutes, Hamstrings mehr involvieren. Ne? Also deswegen würde ich mich einfach auch insgesamt einfach nicht zu stark auf diese externen Variablen fokussieren, sondern vielmehr so, was kommt letztendlich bei mir und dem Zielmuskel im Prinzip an.
Ja. Genau. Das ist ja auch etwas, was ich schon auch sehr, sehr lange und oft, also aus meiner Trainingsphilosophie ganz klar rausstelle, dass dieser interne Stimulus für mich und auch für meine Trainingsphilosophie mit meinen Klienten ganz klar im Vordergrund steht. Halt, ne? Das ist der qualitativste und kleinste Faktor. Wenn wir den optimieren können und das sich natürlich multipliziert und potenziert, ist das halt eigentlich der größte Faktor, auch wenn es der kleinste ist. Wie viel Spannung kommt an der letzten motorischen Endplatte halt an? Und wenn ich dahingehend sehr, sehr effizient bin mit der Zeit, also meine Bewegungskompetenz enorm hoch ist, dann ist halt auch dieses Thema mit dem Volumen und der Intensität halt immer ein Thema, was halt super individuell ist und bleibt und gerade unter dem Kontext halt sehr, sehr individuell ist. Weil wenn du halt diese hohe Bewegungskompetenz hast, dann wirst du es irgendwann gar nicht mehr schaffen, irgendwie 7 Sätze einer relativ schweren Übung zu machen halt, ne? Also da musst du halt, das wird dann halt sehr, sehr schwer, oder wie du es jetzt halt auch machst, da merkst du halt, das bringt dich halt sehr, 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 sehr stark die Ermüdungsparameter hoch. Ja. Und da kommen wir halt jetzt als Übergang passend zum Thema halt, wenn die Ermüdungsparameter halt zu sehr steigen, müssen wir halt gucken, dass die Regeneration nicht ins Hintertreffen kommt. Denn da können wir vielleicht mal so aufs nächste Thema kommen, so diese Abfolge dessen, wie überhaupt Adaptionen stattfinden. Ne? Also wir setzen ja einen Reiz, ne? Dann müssen wir uns regenerieren, das heutige Thema, und erst dann kommen die Adaptionen. Ne?
Richtig.
Also das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, die Abfolge, wann kommt diese Adaption, und wenn die Regeneration dazwischen halt zu kurz kommt oder halt nicht mehr gewährleistet ist, oder das schlimmste Szenario oder ein schlimmeres Szenario, die Regeneration tritt quasi in Konkurrenz mit der Adaption. Das heißt, wir können zwar diese Performance bringen, aber alles, die Regeneration nimmt die komplette Zeit in Anspruch. Und die Adaption hat keinen Platz mehr. Ist halt auch so ein Thema.
Hast du, glaube ich, gerade schon ziemlich gut runtergebrochen. Ne? SRI, Stimulus Recovery, genau. Adaptation, super wichtiges Trainingsprinzip. Das sind im Prinzip, ne, die Prozesse, welche nach einem Training irgendwo durchlaufen werden müssen, damit wir halt auch anschließend dann adaptieren können. Ne? Also wie du gesagt hast, ne, wir setzen einen Stimulus, wir stören den Körper in seinem Gleichgewichtszustand. Dann, nachdem der Stimulus induziert wurde, beginnt halt gleichzeitig, also sofort eben dieser Recovery-Prozess, um halt diesen Gleichgewichtszustand, in dem Fall unsere Performance, ja, wiederherzustellen. Und wie lange das dauert, ist natürlich dann immer abhängig, ne, von der Größe der jeweiligen Störung und natürlich auch irgendwo den Regenerationskapazitäten, ne? Also wie gut regenerieren wir dann aktuell, wie gut schlafen wir, wie gut ist unsere Ernährung, wie wenig Stress machen wir uns, etc. Und ja, der Adaptionsprozess, der geht so ein bisschen mit dem Recovery-Prozess einher, aber ne, wird aber erst so, ja, vollständig abgeschlossen sein, wenn halt eben auch der Recovery-Prozess irgendwo durch ist. Ja, da ist halt generell so, dass die Heilung von bestehenden Strukturen gegenüber, ja, so dem Aufbau von was Neuem immer so ein bisschen priorisiert wird vom Körper. Ne? Und wir haben halt eben auch nur, ja, gewisse Kapazitäten, die wir halt da auch dann rein investieren können. Und wenn halt der Recovery-Prozess enorm lange dauert und einfach viele Strapazen mit sich bringt, dann werden natürlich sehr, sehr viele Kapazitäten oder Ressourcen da erstmal reingesteckt, und dann bleibt halt erstmal nicht mehr so viel für den Adaptionsprozess. Also da ist es dann eben auch halt enorm wichtig, dass halt, ja, wie gesagt, alle Phasen so ein bisschen durchlaufen werden und abgeschlossen sind auch.
Und da kommt halt das Thema ins Spiel, dass das Messen dieser Ermüdungsparameter und das Managen dieser Ermüdungsparameter sehr, sehr wichtig wird, damit man halt genau bei dieser Recovery, Adaptionsratio halt mit Nettohypertrophie, wie ich es ja immer so schön zu sagen pflege, halt noch möglichst viel mitnimmt. Da kann man halt vielleicht das Ganze auch mal so runterbrechen für den Zuhörer auf verschiedene Trainingszeiten halt. Ne? Also du kannst das natürlich, das Regenerationszeitfenster, einfach Intratraining, das heißt Pausenzeiten halt.
Genau.
Ne? Was nehme ich da für Pausenzeiten? Da hast du ja auch als Beispiel genannt, ihr macht es jetzt akut so, dass ihr euch einfach abwechselt. Ne? Also die Pausenzeit ist halt einfach der Satz des Trainingspartners. Ja. Was ja jetzt so rein in der Literatur, was wir jetzt so sportwissenschaftlich wissen, vielleicht dem Optimum nicht das perfekte Optimum ist. Aber ich weiß, du hast doch gerade mit Dr. Mike Schlüter einen Podcast gemacht, wo ihr auch über die Pausenzeiten geredet habt. Ja. Das Ganze ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Spiel, sondern vielleicht kannst du da kurz sagen, warum ihr das so macht und wie du das siehst.
Ja, hey, mega, mega, mega guter Punkt. Noch kurz zu den SRA-Curves im Prinzip. Ne, die können auch für ganz unterschiedliche Charakteristiken und auch verschiedene Muskelgruppen irgendwo auftreten. Also diese Kurven oder diese Zeiträume, in denen die stattfinden, das ist halt irgendwie auch immer abhängig von den jeweiligen Strukturen, die dann halt eben recovern. Also wir können zum einen, ne, die lokale Muskulatur recovern, aber auch zum Beispiel unsere Gelenke. Ne, und die recovern, adaptieren halt eben auch in gewissen Zeiträumen, das wollte ich nur noch anfügen. Ansonsten bezüglich den Pausenzeiten, wie lange sollte man nach einem Satz recovern? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. da ja die wissenschaftliche Datenlage da ja schon irgendwo suggeriert, ne, längere Pausenzeiten sind vorteilhafter eben für Hypertrophie. Was impliziert das Ganze für uns jetzt in der Praxis? Ja, längere Pausenzeiten können auf jeden Fall vorteilhafter sein, aber ja, auch hier geht es halt so ein paar Dinge irgendwo zu bedenken, denn ja, die Regeneration zwischen den Sätzen, das ist im Prinzip wie so eine Asymptote, also eine Funktion, die sich dem Nullpunkt immer so ein bisschen weiter annähert, aber diesen nie so ganz erreicht. Das heißt, nach 1 bis 2 Minuten sind wir vielleicht zu, sagen wir mal, 90% oder so recovered, nach 3 Minuten vielleicht zu 95, aber damit wir halt möglichst nah an diese 100% Recovery irgendwo rankommen, brauchen wir vielleicht 10 Minuten oder so, ne? Deswegen vollständige Erholung wird halt in einem Real-Life-Kontext wahrscheinlich nie stattfinden, ne? Und wo man dann natürlich dann sagt, okay, jetzt gehe ich den nächsten Arbeitsarzt an, das ja, gilt es dann natürlich zu schauen. Also ich gehe grundsätzlich immer nach dem Four-Factor-Model of Rest Times vorne. Das hat habe ich damals von Mike und James von RP eben aus einem Live-Webinar zugetragen bekommen. Und das nutze ich auch seitdem, weil es einfach extrem viel Sinn macht. Und das besagt im Prinzip, dass wir 4 Punkte abhaken müssen, bevor wir den nächsten Arbeitssatz angehen. Zum einen muss die lokale Muskulatur ausreichend erholt sein, um mindestens 5 Wiederholungen ableisten zu können. Zweitens, alle Agonisten müssen ausreichend erholt sein, um nicht zum limitierenden Faktor zu werden, zum Beispiel der untere Rücken beim Kniebeugen. Drittens, das zentrale Nervensystem muss ausreichend erholt sein, damit ja wir mental bereit sind, nächsten harten Arbeitssatz auch anzugehen. Und viertens, die kardiovaskuläre Komponente oder unsere kardiovaskuläre Fitness muss ausreichend regeneriert sein, damit diese auch nicht zum limitierenden Faktor wird. Also das Ganze läuft im Prinzip darauf hinaus, dass halt eben beim nächsten Arbeitssatz in einer hypertrophie-spezifischen Rep-Range der Zielmuskel uns darin limitiert, den Satz noch weiter fortzuführen. Und das ist ein ziemlich cooles Modell, weil es zum einen irgendwo sehr, sehr effizient auch ist. Also wir resten nicht immer 10 Minuten, bis wir halt die Performance des vorherigen Satzes wieder matchen können, sondern wir gehen halt in den nächsten Arbeitssatz rein, sobald halt eben die lokalen Fasern eben auch ja wieder so ans Maximum gebracht werden kann, wir alle motorischen Einheiten rekrutieren. Und ja, das Ganze passt sich natürlich auch immer dem jeweiligen Zustand des Athleten an. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Aufbau ist, vielleicht ein bisschen mehr Körperfett mit sich rumträgt, dann braucht er natürlich ein bisschen länger, bis er vielleicht kardiovaskulär wieder bereit für den nächsten Satz ist. Also es passt sich dann eben an die intraindividuellen Umstände des jeweiligen Athleten an und zum anderen auch an die Übung. Klar, ich hatte jetzt gesagt, ne, wir machen dann den nächsten Arbeitssatz, wenn der andere durch ist. Das hat natürlich auch irgendwo seine Limitation, ne, bei dem Satz Kniebeugen. Brauchen wir da doch noch mal ein bisschen länger. Also da merke ich natürlich schon, dass ich dann in keinstem Fall bereit wäre, noch mal einen harten Arbeitssatz für die Quads zu machen. Deswegen resten wir da natürlich dann ein bisschen länger. Und ja, das bedeutet dann im Prinzip, dass man dann vielleicht beim Wadenheben an der Maschine nur 10 Sekunden zwischen den Sätzen benötigt, aber bei einer Squat dann vielleicht doch 5 Minuten. Also ich sage hier keinesfalls, hey, reste nur 30 Sekunden zwischen Sätzen Kniebeugen, sondern ich würde dann einfach dieses Modell als Empfehlung rausgeben, weil es sich halt immer autoregulativ an den Zustand und eben auch an die jeweilige Übung anpasst. Und damit fahre ich mit mir und mit Klienten sehr, sehr gut. Und man kommt vielleicht auch so ein bisschen schneller durch die Session, weil man ja nicht einfach diese festen Zeiten im Kopf hat. Ne? Klar, so die Datenlage suggeriert einem 3 bis 5 Minuten, aber dann ja bei einem Satz Überzügen am Kabel 5 Minuten zu resten, vielleicht auch einfach eine große Zeitverschwendung. Ne? Deswegen sollte man sich so ein bisschen von diesen festen Zeitvorgaben hinsichtlich der Pausenzeit vielleicht auch frei machen und das Ganze so ein bisschen mehr in einen Real-Life-Kontext irgendwo bringen und an die Situation halt eben auch anpassen.
Finde ich halt sehr gut das Modell, weil du dann dich aktiv mit dieser Zeitphase im Training auseinandersetzt. Ich glaube, vielen Leuten kommen einfach aus dem Training raus oder haben dieses Thema Pausenzeiten nicht aktiv, gehen es nicht bewusst an. Na, und wenn du dir dieses Modell nimmst und das wirklich halt abarbeitest, jeden Punkt, dann gehst du auch in dich und hörst in den Körper rein und machst das ganz bewusst. Und somit kommst du gar nicht aus diesem Trainingsmindset raus, sondern du bist quasi in der Phase des Trainings, in dem du in dich reinhörst, kann ich jetzt wieder arbeiten? Ist es eine lohnende Pause? Habe ich diese Parameter? Ist das alles gegeben? Okay, ich kann wieder Gas geben. Und dann ist es halt autoregulativ und du kommst halt nicht aus diesem kurzen Moment raus, wo du sagst, puh, ich glaube, ich brauche noch 2 Minuten, ist jetzt, glaube ich, ja besser. Genau wie die Literatur sagt, ja, es ist, glaube ich, besser, eine mechanische Last. Vielleicht mache ich dann, bewege ich noch scroll eine ich Wiederholung mehr. Instagram und so. Genau, und dann, ja, komm, ich scroll noch mal kurz durch Instagram oder, ich ist gerade eine Mail reingekommen oder ich switch noch mal den Track in einer Spotify-Playlist. Ja. Habe ich alles schon gehört, ich brauche neue Musik. Na, jeder kennt's und man kommt dann einfach raus. Und finde ich halt sehr, sehr gut und super cool, das in dem Maße zu standardisieren. Ne? Wir haben ja auch noch, ich habe ja auch noch Fragen reingeholt, da war, glaube ich, auch eine Frage dabei, ob wir es sinnig halten würden, Pausenzeiten zu standardisieren. Nicht nach Zeit, sondern gerne nach dem Modell, also was du halt gegeben hast. Genau. Das ist halt auch ein Standard, den du abarbeitest, ne? Bloß kein absoluter Standard, finde ich halt sehr, sehr gut. Ja, cool. Ja. Genau, und dann kann man vielleicht sagen, so Training zu Training, das Regenerationszeitfenster, das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Frage des wieder der Trainingsfrequenz etc., dass man das halt gut managt und guckt, dass man halt von Training zu Training eine gute Qualität an überschwelligen Reiz bereitstellen kann, ne, von Woche zu Woche. Das wäre jetzt nochmal ein einzelner Podcast wieder über Trainingsprogramming etc. Ja. Und dann halt das Zeitfenster Mesozyklus zu Mesozyklus ist für die meisten Zuhörer ganz klare Sache, das sind natürlich Deloads, ne, aktive Pausen. Haben wir ja eben auch so ein bisschen besprochen, wie das im aktuellen Szenario ist. Und was ich halt auch nochmal sehr, sehr interessant finde, was vielleicht auch nicht jeder so auf dem Zettel hat, ist halt so die, wenn man sagt, von Makrozyklus zu Makrozyklus die Regeneration optimieren. Das wären halt wirklich Maintenance-Phasen, Erhaltungsphasen, in denen man dann halt wirklich komplette Resets macht, verschiedener Parameter, ne? Also passiver Bewegungsapparat, der sich nicht halt immer meldet, der nicht immer sagt, wenn er überlastet ist, der gar nicht neuronal die Möglichkeit hat, das immer zu tun. Und halt noch so Bodybuilding-Nerd-Stuff halt, ne? So AMPK, mTOR, Ratios, die sich dann ins Negative auswirken, wo man da halt auch so ein bisschen sich wieder besser stellt halt, ne? Arbeitest du aktiv mit Maintenance-Phasen? Ich glaube schon, oder?
Ja, also es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie so dogmatisch vorgehe und sage, hey, alle nach 5 Hypertrophie-Mesozyklen müssen wir eine Maintenance-Phase einbauen. Es ist ein Tool in der Toolbox und das kann je nach Individuum und Situation gegebenenfalls Anklang finden. Ich würde es halt viel mehr einbauen, wenn der Bedarf halt wirklich da ist, als dass ich es irgendwo präventiv einbauen würde. Das heißt, wenn jemand vielleicht über einen längeren Zeitraum in Urlaub fliegt, über 2 Wochen oder so, dann kann man natürlich auch mal sagen, hey, in der Zeit, da trainieren wir vielleicht dann nur auf quote-unquote Maintenance-Volumen oder so. Aber ich würde es jetzt nicht aus Prinzip machen, wenn der Bedarf beim Athleten nicht da ist. Ist so ein Thema, da gibt es halt noch nicht so viel Evidenz, halt eben mehr aus anekdotischen Bereichen und ja, dementsprechend ist es was man halt individuell halt eben schauen muss. Deswegen tue ich mir da relativ schwer, jetzt da so eine genaue Antwort eben zu geben. Es ist sicherlich keine schlechte Sache, um auch irgendwo Langfristigkeit zu potenzieren. Ich meine, wie gesagt, hier dieser ganze Sport, ne, das sind halt Zeiträume, die belaufen sich auch über mehrere Jahre oder eben auch Jahrzehnte, ne? Wenn man halt wirklich ein erfolgreicher Bodybuilder sein will, dann geht's halt darum, hey, bleib halt möglichst lange hier dabei. So, mein Ziel ist es auch, das, ne, wirklich bis auch ins hohe Alter irgendwo zu praktizieren und halt über das Long Game dann ja in diesem Sport vielleicht noch irgendwie kompetitiv zu werden, ne, bin halt jetzt auch nicht in den Zaubertrank gefallen und nach 1-2 Jahren dann schon mit, weiß nicht, nach 100 Kilo Bench oder so dann aufgewacht, so, das ist halt ein langer Weg und wenn es halt dem Athleten hilft, langfristig dabei zu bleiben, dann ist es natürlich etwas, was ja wunderbar ist und dementsprechend auch so praktiziert werden sollte.
Ja. Sehe ich auch so. Man sollte es halt nicht dogmatisch machen und irgendwie es gibt ja mittlerweile bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte Abfolgen, die durchaus sinnig sind, auch für eine ganz lange Langzeitplanung. Habe ich ja auch mal mit dem Wissen ist Kraft, mit dem Simon einen Podcast drüber gemacht, dass man schon einen Blueprint haben sollte für auch längere Phasen, aber man sollte dort auch flexibel bleiben. Und diese Maintenance-Phasen sehe ich da als einen sehr, sehr flexiblen Faktor an, auch wann man sie einsetzt und in welchem Ausmaß halt, ne? Also es ist halt nicht gesetzt, dass viele denken halt so, okay, eine Maintenance-Phase muss halt immer ein Mesozyklus lang sein. Weiß nicht, 3, 4 oder 5 Wochen. Das muss es halt auch nicht sein. Es kann eine Woche sein, 2 Wochen
genau
sein. Und wie was du auch schön gesagt hast, was ich halt sehr, sehr sinnig finde, die Lebensumstände, wenn die es halt wirklich gerade sinnig machen, diese Phase einzustreuen, und wir damit natürlich noch den Zeitraum danach positiv beeinflussen können, in eine sehr, sehr gute Ausgangslage bringen, um danach, wenn wir bessere Parameter haben, um netto Hypertrophie zu produzieren, dann ist das natürlich ein Tool, was man benutzen sollte, anstatt zu sagen, ich kann halt nur schwarz oder weiß, ich kann halt nur Gas geben oder Vollgas bremsen halt, ne?
Genau, that's it. Ja, ich habe das zum Beispiel jetzt auch schon mal bei einer Klientin von mir eingebaut, die zum Beispiel eine Prüfungsvorbereitung, eine längere Prüfungsvorbereitung eben hatte. In der Zeit haben wir dann zum Beispiel auch gesagt, hey, dann stellen wir das Training eher hinten an, essen auf Maintenance-Kalorien, trainieren auf Maintenance-Volumen und fokussieren uns in der Zeit halt wirklich auf den Lernprozess, ne? Und haben das Training dann natürlich immer so als ja, kleine Ablenkung zwischendurch, aber es ist dann halt eben kein Training, wo man sich dann danach dann hinsetzt und denkt so, boah, jetzt bin ich so ausgelaugt vom Training, jetzt kann ich kaum noch lernen, sondern es soll dann auch viel mehr dann irgendwo, ja, die Prioritäten in der jeweiligen Situation so ein bisschen potenzieren. Und ja, es ist halt eben so, dass wirklich hartes und ja, progressives Hypertrophietraining dich ja, doch halt doch einfach sehr, sehr stark ermüdet und dass dir dann wahrscheinlich alle Dinge drumherum doch ein bisschen schwerer fallen. Und wenn halt in der jeweiligen Situation auch gewisse andere Dinge einfach Priorität erlangen, dann ja, macht es natürlich auch Sinn, das Training vielleicht dann so ein bisschen hinten anzustellen und einfach zu schauen, dass es halt die anderen Dinge, die halt Priorität haben, viel eher potenziert, als dass sie irgendwie verschlechtern. Ne?
Genau. Also, um beim Thema zu bleiben, es müssen halt Regenerationsbedarf in dem Faktor halt bestehen, der halt überhaupt da ist. Wenn der nicht da ist, dann muss man halt nicht auf Teufel komm raus das halt dogmatisch vorantreiben. Dann bremst man sich wieder in seinem Hypertrophiezug, den ich ja auch immer, also der rollt dann nicht mehr und dann müssen wir Momentum aufnehmen, bis wir wieder an Fahrt kommen. Und es ist halt ein Marathon und es dauert halt sehr, sehr lange und jede Phase, in der wir wieder erstmal wieder Fahrt aufnehmen müssen, kostet uns halt effektiv Zeit halt, ne? Also man muss halt langsam arbeiten, man muss trotzdem gierig sein in dem, was man in der Zeit, in der man halt Potenziale hat, halt wirklich rausholt.
Ja.
Und das gerade im Naturalbereich ist es halt, da müssen wir halt alles mitnehmen, was wir kriegen können und ja, doch mehr anpassen, als man denkt. Ist halt auch etwas, was ich immer wieder höre von vielen oder mir zugetragen wird von Leuten, die den Podcast neu hören. Ey, warum macht ihr so ein Bromborium um Trainingsvolumen und Regeneration und so weiter und so fort? Geh doch einfach ins Gym.
Ey, just train.
Beast Mode. Und dann musst du natürlich was essen und schlafen und dann wächst du. Warum macht ihr denn so ein Bromborium da draus? Das ist halt wirklich für den, der in diesen Obelix-Pot gefallen ist, genetisch. Ja klar, der macht das und der wächst auch und wahrscheinlich immer weiter, aber das ist für 90%, ich würde sagen fast 90% der Leute, die hier zuhören, nicht gegeben. Also wir müssen da einfach
Hey, man muss sich einfach nochmal umschauen, ne? Ich meine, wenn man im Gym guckt, so wer von den Leuten ist jacked, ne? Einfach nur ein kleiner prozentualer Anteil. Und ja, ich glaube, bei den Leuten liegt es halt nicht daran, dass sie dass sie nicht trainieren, sondern dass sie da einfach noch ja gewisse Parameter einfach noch nicht optimiert haben. Und da ja ist halt dieser nerdy Stuff, den wir jetzt auch so ein bisschen hier propagieren, doch vielleicht einfach gar nicht so schlecht, dass man sich dann wirklich auch alle Stellschrauben einem anschaut, die man halt eben zur Verfügung hat, um halt die Erfolge auch zu verbessern. Und das ist auch etwas, was ich in meiner gesamten Trainingskarriere ja, soweit gemacht habe. Ne? Ich habe halt immer geguckt, so, wo liegt das theoretische Optimum? Ist es für mich praktikabel? Und wenn ja, dann bin ich dem halt, habe ich dem halt immer versucht, näher zu kommen. Und ja, klar, ich bin natürlich noch lange nicht da, wo ich in meiner körperlichen Entwicklung sein will, aber es geht in die richtige Richtung und ich merke, dass es auch, ja, mit zunehmendem Wissen und auch mit Applikation in der Praxis doch einfach, ja, immer weiter vorangeht und man auch, ja, vielleicht so ein bisschen exponentielles Wachstum so ein bisschen verursachen kann. Also irgendwo korrelieren Gains und Wissensstand vielleicht auch, ja, so ein bisschen miteinander. Und ja, klar, für den einen oder anderen ist natürlich, ist vielleicht auch alles ein bisschen, ja, zu weit gegriffen, was wir hier, worüber uns wir Gedanken machen, aber hey, es macht mir auch einfach mega Spaß. Es ist so, ja, unser Topic of Expertise, sagen wir mal, ne, so das, worauf wir uns spezialisiert haben, auch unser Beruf. Von daher, ja, Nerding all the way.
For sure. Das macht am meisten Spaß. Yeah. Ja, cool. Ich glaube, vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Fragen, weil jetzt habe ich extra den Fragensticker rausgehauen. Ich habe dir ja die Fragen auch rübergehauen. Hast du da irgendeine, die du besonders potenziell fandst, als Antwortpotenzial für alle Zuhörer? Oder soll ich
Lass mich mal kurz da reinschauen. Du kannst natürlich schon mal gerne eine nehmen. Ich gucke auch noch mal gerade rein.
Also beantwortet haben wir eigentlich schon. Der Glenn, das ist Timestamps-Man. Mhm. Schöne Grüße wieder an nice. Glenn. Zu den Satzpausen standardisiert haben wir schon beantwortet. Overreaching-Symptome bei Klienten haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Mhm. Ne? Overreaching ist natürlich ein Ermüdungszustand, der die Regenerationsparameter überschreitet.
Ich hätte ja eigentlich eine ganz gute Frage vom Timo Kinzinger, den kenne ich auch aus München. Ich glaube, wir waren zusammen beim WNBF-Seminar, also Shoutout an den Timo. Er hat gefragt, optimales Volumen festlegen bei einem neuen Klienten, um eine gute Zykluslänge zu fahren. Ja, also ich würde jetzt nicht direkt auf die Frage eingehen, sondern erstmal so ein paar Dinge klarstellen. Also ich glaube, keiner kann das optimale Volumen festlegen, sondern es ist immer so ein Evaluationsprozess. Ne? Moving Target auch, genau. Es ist so, das optimale Volumen verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Und ja, es ist halt nichts, wo ich mir halt einen Klienten anschaue und sage, hey, 16 Sätze Brust, that's it. Das ist 100% das optimale Volumen. Das ist etwas, was man mit der Zeit herausfinden muss. Und da schaue ich mir dann zum einen an, hey, was hat der Klient vorher gemacht? Was sind so die wissenschaftlichen Empfehlungen für den Durchschnitt? Immer etwas, woran man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Und dann muss man halt eben, wie gesagt, einfach im Laufe der Zeit evaluieren, wie ist die Progression, wie sind die Proxys für Stimulus, kriegt derjenige einen guten Pump, wie fällt der Muskelkater aus, wann heilt er wieder ab und dementsprechend justiert man dann halt eben das Volumen. Also es ist nichts, was ich festlege, sondern man startet halt einfach mit einem Startwert und passt das Ganze dann im Laufe der Zeit an. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich einfach zu viel der Kopf drüber zerbrochen wird, ne? Womit starte ich? Das ist so, was ist das optimale Volumen? Es ist, wie gesagt, keine feste Zahl, sondern auch einfach eine, ja, doch meist zu einem gewissen Grad gefächerte Range, in der wir, wie gesagt, gut trainieren können. Und da geht es halt einfach viel mehr darum, irgendwo zu starten und dann halt anzupassen. Mit einer sinnvollen Anpassung bist du halt auch direkt, sage ich mal, in dem Bereich. Du kannst halt dich mit dem Startwert komplett verschätzen, aber mit einer Anpassung bist du dann halt sofort wieder da, wo du sein willst. Und darum geht's halt viel mehr. Ansonsten noch bezüglich der Zykluslänge kommt halt eben auch stark auf den Fortschrittsgrad an. Ich glaube, ein weniger fortgeschrittener Athlet kann halt einfach deutlich länger Trainingsvolumen akkumulieren, einfach weil die Ermüdung eben auch nicht so hoch ausfallen wird. Ne? Je fortgeschrittener wir werden, desto näher müssen wir an unsere regenerativen Kapazitäten auch irgendwo rangehen. Und ja, ich sag mal ganz grob, jetzt unabhängig vom Fortschrittsgrad, alles so zwischen 4 und vielleicht 12 Akkumulationswochen sollte für die meisten eigentlich ziemlich gut funktionieren. Also kann man hier nicht von einer von der optimalen Zykluslänge sprechen, aber ich sag mal, für fortgeschrittene Athleten so programme ich so das meistens so zwischen 4 und 6 Akkumulationswochen und das funktioniert, sage ich mal, für die meisten doch ziemlich gut. Bei weniger Fortgeschrittenen eher so in dem Bereich 7 bis 9 oder 10 für die meisten.
Ja, hast du eigentlich schon sehr, sehr auch in meinem dafür sprechen oder so ähnlich schon beantwortet, weil als allererstes, was du gesagt hast, das Allerwichtigste ist einfach erstmal anzufangen und nicht zu lange auf dem Papier rumzurechnen und dann nochmal in 7 Facebook-Gruppen nachzufragen, was meinst du, hier ist mein Split, ist das zu viel, ist das zu wenig? Mhm. Und gerade mit der Zykluslänge, das ist halt etwas, womit ich halt sehr, sehr gerne arbeite, um halt entsprechendes suboptimales Volumen halt entsprechend auch aufzufangen oder einfach, dass wenn du halt am Anfang zu wenig machst, kannst du den Mesozyklus länger machen. Genau. Wenn du zu stark, wenn du zu hart reingestartet bist, kannst du ihn halt auch verkürzen, was natürlich immer so das schlechtere Szenario ist, was an Arbeit zusammenkommt. Aber dann hast du halt ein Learning, dann hast du halt für den nächsten darauf folgenden Mesozyklus, dann hast du halt Werte parat, wo du weißt, okay, das war zu viel. Ich nehme da 2 runter und dann bist du am Optimum. Weil das Anfangen gibt dir halt dann das Feedback. Und mit dem Feedback fängst du dann halt an, mit den Daten zu arbeiten. Und dann, dann geht dieses Spiel von Anpassen und wieder Anpassen immer weiter los. Und dieses Moving Target ist halt unterwegs. Momentum baut sich auf. Also ich bin mittlerweile jemand, der dieses Trainingsvolumen-Thema nicht mehr so in den Vordergrund stellt, dass es diese Zahlen so wichtig sind. Wie viel sind es? Oh, ich bin über die Zahl gekommen. Mhm. Ich finde, es gibt schon paar Marker, die so Intra-Session pro Muskelgruppe durchaus Sinn machen, die natürlich auch wieder von Mike kommen, die, glaube ich, auch letztes Jahr beim Revise, waren schon sehr sinnige Gedanken und das sind halt auch wieder so Sachen, wo man halt merkt, um mal völlig off-topic zu gehen, dass ich es halt immer wichtig finde, dass derjenige, der in diesem Bereich jetzt versucht, anderen Leuten Expertise rüberzubringen oder Mehrwert zu bieten, dass er halt auch aktiv in diesem Sport tätig ist. Das ist so enorm viel wert, weil das einfach dein Denken und das, wie du das anwendest, halt komplett anders darstellt als jemand, der jede Studie gelesen hat und aber 2-mal im Monat im Gym ist und irgendwie versucht, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe halt sozusagen, um mal völlig off-topic zu gehen. Cool, also die Frage und eine schaffen wir noch.
Ich bin dabei.
Welche nehme ich da mal so irgendwas so ein bisschen kontrovers, was heißt kontrovers oder was, die meisten nie noch nicht die Frage unbedingt sich selber beantworten können, lass ich mal schauen, ja, die ist vielleicht ganz gut, hat sogar jemand per DM geschickt, sogar 2-mal, damit es auch ankommt, weil es im Fragesticker nicht ging und ich hatte kein Google-Formular aufgesetzt. Aha. Wie wichtig sind Carbs tatsächlich für die Recovery, wenn ein Higher-Protein-Approach ab 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht mehr Benefit bringen könnte, würde ich wahrscheinlich glauben, wär die Frage gewesen. Also die Frage nach dem Thema, wann werden Carbs, sind sie nicht mehr vorteilhafter ab einer gewissen Menge? Für die Regeneration. Ein tricky one zum Ende.
Ja, auf jeden Fall eine tricky Frage. Ich glaube, mehr Carbs geben uns im Vergleich zu Fetten immer so einen kleinen Benefit im Kontext von Hypertrophie-Training. Ne? Wir stoßen halt mehr Insulin aus, Insulin, antikatabolisches Hormon. Dementsprechend die anabolen Prozesse in einem gewissen Zeitintervall sind dann vermutlich auch wieder erhöht, ne, Carbs auch etwas vorteilhafter wahrscheinlich für die Trainingsperformance im Vergleich jetzt zu Fetten. Wir müssen uns natürlich immer anschauen, so woher wir unsere Energie beziehen. Klar, Protein ist ein Makronährstoff, der auch ein bisschen so unabhängig von Kohlenhydraten und Fetten irgendwo fungiert. Wie gesagt, ne, Fette und Kohlenhydrate, beides Energielieferanten. Und das Verhältnis davon würde ich jetzt aus rein physiologischen Benefits eher so ein bisschen in Richtung der Carbs irgendwo pushen. Deswegen, glaube ich, gibt es wenig physiologische Gründe, ab welchem Punkt einfach Carbs nicht mehr vorteilhaft sind. Wenn halt einfach Fette zu gering werden, dann müsstest du weniger Carbs essen, ne? Weil du brauchst natürlich Fette auch einfach, um ja essentielle Nährstoffe abzudecken, ne? Natürlich die Fettsäuren und auch irgendwo die Hormonproduktion weiter aufrecht zu erhalten. Klar, wenn Fette halt so gering werden, dass du vielleicht unter 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht irgendwo fällst, dann wären mehr Carbs in dem Kontext ja auch eher suboptimal. Ansonsten, ja, wenn du halt einfach, ja, wenn die Adherence einfach drunter leidet, ne? Ich meine, wenn wir halt einfach zu viel Carbs konsumieren, zu wenig Fats, dann wird das auch einfach ein Problem von der Lebensmittelauswahl. Hey, wovon können wir uns dann noch ernähren? Wir können halt Reis, Nudeln, Kartoffeln, vielleicht noch ein paar Haferflocken oder Cereals essen, aber ja, die Spannbreite an Lebensmitteln, die wird einfach sehr, sehr gering und das kann dann, ja, sich wiederum, ja, negativ auf, ja, die Achievements auswirken und natürlich auch auf deine Psyche irgendwo. Du schießt dich damit wahrscheinlich auch sozial einfach so ein bisschen selbst ins Aus. Du kannst nicht mehr an sozialen Events wirklich teilnehmen, wenn du halt ins Restaurant gehst, ne? Was willst du dann bestellen? Wenn du halt da wirklich extrem High Carb, Low Fat unterwegs bist, wird halt sehr, sehr schwierig. Ja, aber ansonsten bin ich ein ziemlich großer Fan einfach von diesem High Carb, Low Fat Approach generell. Ich weiß es nicht, die Frage war ja noch so ein bisschen in Bezug mit auf das Protein vielleicht.
Ja, ich glaube genau, der, also was ich glauben würde, jetzt einfach mal so ein bisschen dem Fragensteller das in den Mund zu legen, ist, ob jetzt halt ein höherer Protein-Intake Zug auf Kosten der Carbs sozusagen vorteilhafter sein könnte. Und da sehe ich halt genau wie du ganz klar die Adherence oder die Präferenz des entsprechenden Individuums ganz klar dem vorgestellt, als was es jetzt physiologisch Unterschied ausmachen könnte, prozentual. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn du jetzt 20% nochmal bei den Proteins draufschlägst und dafür bei den Carbs abziehst, dass das so einen großen Unterschied ausmachen würde im Endergebnis an Adaption oder was du da an besseren Adaptionen rauskriegst, als dass du dafür deine Ernährungspräferenz halt über den Haufen wirbst.
Ja, ja, das definitiv. Ja, die Vorteile werden wirklich marginal sein und wir haben ja auch die Gluconeogenese, die halt überschüssiges Protein dann halt wiederum in Carbs umwandelt. Also ja, was es jetzt für einen Unterschied macht, ob wir das dann halt eben umwandeln oder die Carbs halt direkt induzieren, who knows. Also da hört mein Wissensstand auch irgendwo auf. Also was das jetzt an Unterschied macht, kein Plan.
Eben. Und ich glaube, meines Wissensstands ist das natürlich auch wieder überhaupt noch nicht erforscht in keiner Weise, in keiner Studienlage. Und von daher macht euch da, glaube ich, nicht zu viele Gedanken. Ihr werdet schon selber merken, also ich hab das selber mal getestet, mal den Protein-Intake ein bisschen höher zu gestalten. Also ich habe da mit Steve auch eine Range von bis, die da auch relativ von bis hoch gehen kann, also bis 240 Gramm Protein. Und ich habe mal einfach, um zu gucken, wie ich drauf reagiere, wirklich 2 Wochen die 240 jeden Tag gehittet fast. Und das ist im Aufbau bei mir schief gegangen, weil natürlich die Sättigung natürlich sehr, sehr hoch ist durch noch mehr Protein halt, ne? Und Proteinquellen zu essen, zu kauen, selbst wenn du so viele Shakes trinkst, da hast du dann auch irgendeinen Bock mehr auf Shakes und ist halt wieder das Adherence-Thema halt, ne?
Ja, und ein Punkt, der mir jetzt noch eingefallen ist, ne, wenn du natürlich jetzt hingehst und Proteine nur beim, sag ich mal, beim Minimum hältst, aber dafür halt enorm viele Carbs konsumierst, dann wird halt auch einfach ein größerer Anteil der Proteine, sag ich mal, aus ja eher weniger hochqualitativen Quellen irgendwo kommen. Ne, wenn du jetzt hingehst, weniger Hühnchen isst, aber dafür mehr Reis, dann hast du natürlich durch den Reis auch wieder mehr Gesamtprotein, aber halt relativ wenig Leucin, was natürlich auch relevant ist, um die Proteinsynthese, also die aufbauenden Prozesse irgendwo ja zu induzieren. Und da muss man natürlich dann auch schauen, ne, dass man halt immer noch, sage ich mal, seine hochqualitativen Proteinquellen eben in der Ernährung mit drin hat und halt nicht zu viele aus, ja, und man halt einfach nicht zu viele Proteine aus Stärkequellen konsumiert. Man kann es natürlich, aber man muss dann eben auch wiederum mit leucinreichen Quellen irgendwo ein bisschen kompensieren.
Yes. Alright. Sehr cooles Ding. Luis, cool. Nice. Sehr, sehr vielen Dank dafür. Wo finden die Leute dich, dein Podcast? Wo kann man mehr von dir hören und sehen?
Genau, mich könnt ihr abchecken auf Instagram. Luis Frielingsdorf heiße ich da. Und Ja, ansonsten mein Podcast, Hypertrophy Cast, auch so, ja, die nerdige Schiene in dem Bereich oder in unserer Nische. So, also könnt ihr auch auf jeden Fall, ja, gerne abchecken bei Spotify, YouTube und Apple Podcast gibt es den zu hören. Also einfach Hypertrophy Cast ja, eingeben und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhören würdet und lasst gerne dann auch Feedback da. Das ist natürlich auch immer für den Host extrem cool, um ja, so Eindrücke zu generieren und dementsprechend auch den Content so ein bisschen auszulegen. Ja, that's it.
Findet ihr wie immer natürlich in der Beschreibung oder den Shownotes, je nachdem, wo ihr das Ganze konsumiert habt. Luis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Appearance, für deinen Input. Sehr, sehr cool.
War mir eine
Ehre. Wahrscheinlich werden wir uns dieses Jahr ja leider nicht mehr sehen, aufgrund der ganzen Situation. Ja, hast du dein Ticket behalten von Revive für das Seminar?
Ja, ich habe es behalten. Also
cool.
Das Event wird ja dann nächstes Jahr stattfinden. Also würde ich sagen, ja, vertagen wir das Ganze einfach. Unser Airbnb war ja auch schon gebucht. Konntest du ja jetzt noch zum Glück stornieren oder dir da so einen Gutschein zurück erstatten lassen. Und dann würde ich sagen, ey, wiederholen wir das Ganze einfach dann nächstes Jahr. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Alright, bis dann wachsen wir maximal Netto-Profit all the way. Safe. Und an alle Zuhörer, cool, dass ihr am Start wart. Wie immer, markieren, abonnieren, alles, was man so machen kann auf den ganzen Plattformen, freuen wir beiden uns und natürlich auch über Feedback eurerseits. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Podcast. Adios.
Mach's gut. Ciao, ciao.